Wo ist er? Wo ist er? Immer wieder hatte sie in den letzten Tagen diese Frage gestellt. Ihr einziger Bruder war krank geworden und niemand konnte etwas für ihn tun. Niemand außer ihrem Freund Jesus. Wie oft hatte der seine Hand ausgestreckt und so den Blinden ihr Augenlicht wiedergegeben? Oder den Lahmen ihre Beweglichkeit? Oder den Tauben ihr Gehör? Wenn es irgendeine Hoffnung für Lazarus gab, dann war es Jesus. Zugegeben, sie hatte Jesus nicht wirklich gebeten zu kommen. Sie hatte ihm nur die Nachricht zukommen lassen, dass sein Freund Lazarus krank sei, todkrank. Aber wenn Jesus der Freund wäre, für den er sich immer ausgab, wäre er dann nicht gekommen? Sie hatte gewartet. Und Lazarus ging es schlechter. Sie hatte gewartet. Und Lazarus war gestorben. Sie hatte gewartet. Und Lazarus war begraben worden. Sie hatte gewartet. Und Jesus war nicht gekommen. Jesus hatte den Gelähmten geheilt und kannte ihn nicht einmal. Er hatte den Blinden geheilt und der war doch nicht mehr als ein unscheinbares Gesicht in der Menge. Da sollte er doch wohl seinem Freund helfen. Oder etwa nicht. Noch immer quälte sie der Gedanke, wo er war. Sie konnte Jesus doch nicht so falsch eingeschätzt haben. Er hatte an ihrem Tisch gegessen und unter ihrem Dach geschlafen. Sicher hatte ihm das doch was bedeutet. Oder etwa doch nicht. Doch dann ging endlich ein Raunen durch die Menge. Durch die Menge, die sich bei den beiden Schwestern zum Trauern versammelt hatte. Der Meister ist da. Jesus kommt. Tagelang hatten Maria und Martha gewartet. Jetzt war es soweit. Endlich kam Jesus. 4 Tage zu spät. Martha konnte sich nicht zurückhalten. Sie sprang auf und sie eilte ihrem Freund entgegen. Sie musste zu ihm. Sie musste mit ihm reden. Und als sie bei ihm war, platzten die Worte aus ihr heraus. Und wir lesen in Johannes 11, Vers 21. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Ich glaube nicht, dass sie es böse meinte. Aber ich glaube auch nicht, dass es nur eine reine Feststellung war. Ich glaube, sie war wirklich enttäuscht von Jesus. Sie fühlte sich verraten. Und ich bin mir sicher, dass die Frage, auch wenn sie unausgesprochen blieb, in ihren Augen zu lesen war. Die Frage: Als du gehört hast, dass er krank war, warum bist du nicht gekommen? Warum hast du nicht geholfen? Max Lucado sagt, das Grab bringt unsere Sicht auf Gott ans Licht. Und ich glaube, er hat recht. Wie oft haben wir schon etwas gehört wie: Gott, wenn es dich wirklich gäbe, wäre meine Schwester nicht gestorben. Wenn du dich um meine Mutter gekümmert hättest, würde sie noch leben. Wenn du meine Gebete erhört hättest, wäre mein Leben jetzt nicht so leer. Wie oft gehen wir mit Gott auf diese Weise um? Wir verlangen zu wissen, warum er es nicht so macht, wie wir es wollen und wann wir es wollen. Aber lasst uns mal einen kurzen Blick auf die zeitliche Abfolge in unserer Geschichte werfen. Für den Boten, der zu Jesus ging, war es wohl ein 2-tägiger Fußmarsch, um von Bethanien an den Ort, an dem sich Jesus befand, zu kommen. Als Jesus schließlich die Nachricht von Lazarus' Krankheit bekam, lesen wir in Johannes 11, Vers 6, als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. 2 Tage Botenwanderung, 2 Tage warten. Jesus wartete also noch 2 Tage und anschließend machte er sich zusammen mit seinen Jüngern auf den 2-tägigen Weg nach Bethanien. Sind wir bei 6 Tagen. Und dort erfahren wir schließlich in Johannes 11, Vers 39, dass Lazarus zu diesem Zeitpunkt dann bereits seit 4 Tagen im Grab lag. Bisschen Mathematik. Das bedeutet, dass Lazarus bereits gestorben war, während die Boten auf dem Weg zu Jesus waren. Und noch bevor sie Jesus die Nachricht von seiner Krankheit übermitteln konnten, war Lazarus schon gestorben. Und so ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass Jesus und seine Jünger letztlich sogar zu spät zur Beerdigung kamen. War zeitlich ja gar nicht möglich. Aber als sie dann schließlich in Bethanien ankamen, da sagte Martha etwas Unglaubliches. Sie sagte etwas, was uns eine ganze Menge über ihren Charakter und ihren Glauben verrät. Ihre erste Reaktion haben wir ja schon gesehen. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. All ihr Frust und ihre Enttäuschung lassen sich in dieser kurzen Aussage sehen. Aber unmittelbar danach sagt sie in Johannes 11, Vers 22, direkt im nächsten Vers, aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Auch jetzt noch. Auch jetzt noch. Obwohl Jesus zu spät kam, obwohl Lazarus gestorben war, obwohl Lazarus schon seit Tagen im Grab lag, auch jetzt noch war ihr klar, was Jesus von Gott bittet, das wird ihm Gott geben. Auch jetzt noch. Welch ein Vertrauen, das aus diesen Worten rausspricht. Woher konnte Martha ein solches Vertrauen haben? Und wie sieht das bei dir aus? Vertraust du Gott? Bist du davon überzeugt, dass Gott nichts unmöglich ist? Also bist du wirklich davon überzeugt? Denkst du, dass Gott auch heute noch Wunder vollbringen kann? Auch jetzt noch? Martha schöpft ihr Vertrauen auf Jesus aus ihren Erfahrungen mit ihm und aus ihrem Wissen über Gott. Sie schöpfte ihr Vertrauen aus der Vergangenheit. Und daher müssen wir uns auch ansehen, was Jesus in der Vergangenheit getan hat, um zu sehen, was er in Zukunft tun kann. Denn letztlich gilt das, was wir in Hebräer 13, Vers 8 lesen können. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Das, was er gestern getan hat, das kann er auch heute tun. Und das, was Gott vor vielen Jahrhunderten getan hat, dürfen wir ihm auch heute zutrauen. Damals am Grab des Lazarus konnte Martha auf Jesus vertrauen, weil sie genau wusste, welch bemerkenswerte Dinge er im Laufe seines Lebens bereits vollbracht hatte. Und wir heute, wir können in der Bibel von den bemerkenswerten Taten Gottes lesen und daraus Mut für unsere Zukunft schöpfen. Denn uns darf und muss klar sein, dass Gott auch jetzt noch Beeindruckendes machen kann. Genauso beeindruckend wie die Ereignisse, von denen wir in der Bibel lesen können. Gott hat sich nicht verändert und seine Macht hat sich nicht verändert. Ich mag beispielsweise, was in der Bibel über Gideon berichtet wird. Vermutlich habt ihr es schon mal gelesen oder zumindest gehört. Nachlesen könnt ihr die Ereignisse im Buch der Richter, genauer gesagt ab Richter Kapitel 6. Dort wird uns von einer Zeit berichtet, in der die Israeliten immer und immer wieder von den Midianitern überfallen und beraubt wurden. Beschrieben wird uns das in Richter 6 in den Versen 2 bis 4 mit den Worten: Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, machten sich die Israeliten in den Bergen Schluchten zurecht und Höhlen und Festungen. Und immer, wenn Israel gesät hatte, kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie und lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte im Land bis hin nach Gaza und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Um sich zu schützen, versteckten die Israeliten sich und ihre Ernteerzeugnisse. Und das war verständlich. Immerhin hatten es sich die Midianiter zur Gewohnheit gemacht, die israelitischen Felder niederzubrennen und ihre Tiere zu töten. Eine wirklich schreckliche Lage, in der sich die Israeliten befanden. Und wen braucht man in einer Situation wie dieser? Man braucht einen Helden. Und wo findet man einen Helden? Ich habe in den gelben Seiten nachgeschaut. Aber da folgt auf Heißmangel direkt ein Herrenausstatter. Nichts von einem Helden zu finden. Aber Gott braucht keine gelben Seiten, um einen Helden zu finden. Gott macht ihn sich einfach selbst. Und wir lesen das in Richter 6 in den Versen 11 und 12. Dort steht: Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die gehörte Joasch, dem Abjesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kälte, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Dieser Mann, der sich vor lauter Furcht mitsamt seinem Getreide in einer Weinkälte versteckte, wurde mit Gottes Hilfe auf beeindruckende Art und Weise zu einem Helden und zum Retter Israels. Um es kurz zu machen, Gideon stellte eine Armee von 32.000 Mann auf. Nicht schlecht, ne? Aber Gott sagte: Hey Gideon, mit so einer großen Armee, da könntet ihr die Midianiter ja ganz alleine besiegen. Das wäre ja nichts Besonderes. Sag doch einfach mal jedem, der Angst hat, dass er nach Hause gehen kann. Und Gideon gehorchte und schon gingen 22.000 Männer nach Hause. Stellt euch mal vor, wie sich Gideon wohl gefühlt haben muss. Klar, 10.000 Männer sind immer noch eine ganze Menge, ne? Aber irgendwie als Armee dann schon nicht mehr so beeindruckend. Aber Gott war damit noch nicht so ganz zufrieden. Also sagte er: Hey Gideon, es sind immer noch zu viele. Bring alle dazu, aus dem Bach zu trinken und behalte nur diejenigen bei dir, die das Wasser wie ein Hund mit der Zunge lecken. Fragt mich nicht nach dem Sinn dieser Aussage. Ich habe mir das als Kind immer vorgestellt und habe versucht, mir einzureden, dass ich Gott die besonders Mutigen und besonders Wichtigen aussuche oder sowas. Aber ich glaube, darum geht's nicht. Vielleicht wisst ihr, was passiert ist. 9.700 von den Männern knieten sich hin und führten das Wasser mit der Hand zum Mund. Nur 300 Männer tranken wie ein Hund. Und Gott sagt in Richter 7, Vers 7: Durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hände geben. Aber alles übrige Volk lass gehen an seinen Ort. Gideon gehorchte wieder. Und er schickte 9.700 Männer nach Hause, sodass er nur noch mit 300 Kämpfern dastand. Aber Gott hielt Wort und rettete das Volk durch diese 300-Mann-Armee. Das ist beeindruckend. Aber nicht unbedingt unmöglich. Die 300 Männer umzingelten das Lager der Midianiter mitten in der Nacht. Jeder von ihnen war mit einer Trompete, einem Tontopf und einer Fackel bewaffnet. Ja, da fühlt man sich mächtig, ne? Und auf ein vorher vereinbartes Signal hin bliesen sie ihre Trompeten, zerschlugen ihre Tonkrüge, schwenkten ihre Fackeln und riefen: Für den Herrn und für Gideon! Die Midianiter wurden aus dem Schlaf gerissen und wir lesen in Richter 7, Vers 22: Und während die 300 Mann die Posaunen bliesen, schaffte der Herr, dass im ganzen Heerlager der Midianiter eines jeden Schwert gegen den anderen war. Und das Heer floh bis Bethschitta und Zereda zu, bis an die Grenze von Abel-Mehola bei Tabat. Es war ein Schock für die Midianiter. Einige von ihnen erhoben vor lauter Panik das Schwert gegen ihre Mitstreiter, während andere völlig überstürzt den Rückzug antraten. Wie gesagt, beeindruckend, aber nicht unmöglich. So hat Gott in der Vergangenheit gehandelt, aber auch jetzt noch tut Gott beeindruckende Dinge in unserem Leben. Er hilft uns vielleicht, mit Zorn umzugehen. Wie gesagt, wir sollen Friedensstifter sein. Ohne Gottes Hilfe geht das nicht. Aber Gott hilft. Oder er unterstützt unsere Beziehung zu unserem Ehepartner, unseren Kindern oder unseren Freunden. Vielleicht habt ihr für Arbeit gebetet und den perfekten Job gefunden. Oder ihr wart krank, jemand hat für euch gebetet und ihr seid gesund geworden. Das ist beeindruckend. Gott beantwortet Gebete auf beeindruckende Weise. Aber nichts von alledem ist unmöglich. Es haben auch schon Menschen den perfekten Job gefunden, ohne zu beten. Kranke wurden schon gesund, ohne zu beten. Beziehungen wurden schon ohne offensichtliches Eingreifen Gottes wiederhergestellt. Sowas ist nicht unmöglich, aber beeindruckend. Es ist beeindruckend, wenn wir sehen, dass sich etwas tut. Und wir dürfen wissen, dass Gott auch jetzt noch beeindruckende Dinge als Antwort auf unsere Gebete macht. Wir haben dieses Vorrecht, dass wir mit Gott reden dürfen, dass wir ihn bitten dürfen. Und wir dürfen wissen, Gott kann beeindruckende Dinge machen. Gibt es Situationen in deinem Leben, in denen du dir sagen musst, ich glaube, dass Gott auch jetzt noch beeindruckende Dinge für mich tun kann? Vielleicht bist du in deiner Ehe am Ende deiner Kräfte angelangt oder in einer Freundschaft. Oder du bist enttäuscht von deinen Kindern und denkst, dass nur noch ein Wunder helfen kann. Dann merk dir, Gott tut immer noch Wunder. Gott macht immer noch Beeindruckendes. In der ganzen Bibel lesen wir, wie Gott eingegriffen und seinem Volk geholfen hat. Abraham, David, Salomo, Josua, Mose, Daniel. Jeder von ihnen konnte eine erstaunliche Geschichte über das beeindruckende Werk erzählen, das Gott für sie getan hat. Auch heutzutage gibt es Menschen, die bestätigen, dass Gott auch jetzt noch Beeindruckendes macht. Er macht Beeindruckendes in deinem Leben und er hat auch Beeindruckendes mit dieser Gemeinde gemacht. Kleines Beispiel. Vor 10 Jahren habt ihr darüber nachgedacht, einen Pastor einzustellen. Ich kann mir vorstellen, wie die Überlegungen aussahen. Damals seid ihr davon ausgegangen, wurde mir gesagt, diesen Pastor 3 Jahre lang finanzieren zu können. Und jetzt? Jetzt bin ich hier. Immer noch. Schon seit 10 Jahren. Und unsere Gemeinde ist immer noch nicht pleite. Ist doch durchaus beeindruckend, oder? Ganz im Ernst, ich höre von anderen Gemeinden immer wieder, wie klein ist deine Gemeinde? Und die können dich finanzieren? Beeindruckend. Gott macht Beeindruckendes. Aber das ist noch nicht alles. Gott macht nicht nur Beeindruckendes. Gott macht auch Unwahrscheinliches. Und zwar auch jetzt noch. Erinnert ihr euch an die Geschichte von David und Goliath? Es scheint in der Bibel irgendwie, als wollten ständig immer alle über Israel herfallen. Und ja, diesmal waren es die Philister. Die Geschichte könnt ihr in 1. Samuel 17 nachlesen. Dort wird uns davon berichtet, wie die Israeliten den Philistern, ihrem damaligen Feind, gegenüberstanden. Und zwar wirklich gegenüberstanden. Die Israeliten standen auf dem einen Hügel, während die Philister auf dem anderen Hügel standen. Und zwischen ihnen war das Tal. Und sie standen so. 40 Tage lang standen sie da. Und an jedem einzelnen dieser 40 Tage schickten die Philister ihren größten Helden, Goliath, vor. Also er war wirklich ein großer Held. Oder zumindest war er groß. Ob Held, weiß ich nicht. Aber er war groß. Um die 3 Meter wohl. Jeden Tag trat er vor die Israeliten und er redete zu ihnen. Und was er sagte, das sehen wir in 1. Samuel 17, Vers 8 und 9. Er sagte, was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll. Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Keiner der israelitischen Soldaten war besonders begeistert von der Aussicht, es mit diesem Mann aufzunehmen. Alle drückten sich davor. Aber dann kam David. Kein Soldat, sondern ein Hirte. Kein Erwachsener, sondern ein Teenager. Bewaffnet mit einer Schleuder und 5 glatten Steinen zog er in die Schlacht gegen Goliath und gewann. Er tötete den Riesen und rettete den Tag. Was würdet ihr dazu sagen, wenn ein Berufssoldat, ausgerüstet mit den tödlichsten Waffen, von einem einfachen Jungen mit wenig mehr als einem Spielzeug herausgefordert wird? Wie standen die Chancen, dass David als Sieger aus diesem Kampf hervorgeht? Möglich, aber unwahrscheinlich, würde ich sagen. Oder? Aber Gott macht eben nicht nur das Beeindruckende, er macht auch das Unwahrscheinliche. Und somit war es völlig egal, wie unwahrscheinlich es war, dass David diesen Riesen besiegen würde. Den entscheidenden Unterschied zwischen den beiden sehen wir ja schließlich in 1. Samuel 17, Vers 43 bis 45. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israel, den du verhöhnt hast. Gott war auf Davids Seite. Und mit Gott auf seiner Seite wurde das Unwahrscheinliche plötzlich absolut möglich. Und das ist ja nicht die einzige Begebenheit in der Bibel, in der Gott das Unwahrscheinliche macht. Daniel überlebte eine Nacht in einer Höhle voller Löwen. Jesaja prophezeite einen persischen König namens Kyros etwa 150 Jahre, bevor er geboren wurde. Und Josef kam aus dem Gefängnis raus und wurde der zweitmächtigste Mann Ägyptens. Unmöglich? Nein. Unwahrscheinlich? Ja. Aber das Unwahrscheinliche ist mit Gottes Hilfe eben absolut möglich. Und Gott macht auch heute noch das Unwahrscheinliche. Menschen, die verzweifelt versuchen, von einer Sucht freizukommen, wenden sich Gott zu und besiegen die Sucht. Möglich? Ja. Wahrscheinlich? Nein. Aber Gott macht auch unwahrscheinliche Dinge möglich. Gott kann auch unwahrscheinliche Dinge vollbringen. Durch das Gebet wurden aus missbrauchenden Ehemännern liebevolle Partner, aus zänkischen Ehefrauen wurden Ermutiger und aus unausstehlichen Teenagern wurden enge Freunde. Möglich? Ja. Wahrscheinlich? Nein. Aber Gott kann Unwahrscheinliches, auch heute noch. Welche unwahrscheinlichen Dinge müssen in deinem Leben geschehen? An welchen Stellen in deinem Leben ist es unwahrscheinlich, dass sich etwas tut? Geh die Dinge mit Gott an deiner Seite an und aus Unwahrscheinlichem wird Mögliches. Wenn du eine Charakterveränderung brauchst, kann er das tun. Wenn du Selbstbeherrschung brauchst, kann er sie dir geben. Gibt es Riesen in deinem Leben, die bezwungen werden müssen? Gott hilft immer noch dabei, Riesen zu besiegen. Und er kann nicht nur das Unwahrscheinliche in deinem Leben tun, er kann auch das Unwahrscheinliche in unserer Gemeinde tun und tut es bereits. Hättet ihr es vor einem Jahr nicht auch unwahrscheinlich gefunden, dass wir parallel zu unserem Gottesdienst auch noch eine Übertragung zu den Leuten nach Hause haben, die nicht kommen können? Hättet ihr es nicht unwahrscheinlich gefunden, dass wir bei unserem Jugendhauskreis Leute dabei haben, die eigentlich gerade in Griechenland, Stuttgart oder sonst irgendwo auf der Welt sind? Hättet ihr es nicht auch unwahrscheinlich gefunden, dass unsere Gemeinde zusammenbleibt, auch wenn wir uns nicht mehr so richtig sehen können? All das war durchaus möglich, aber doch irgendwie unwahrscheinlich. Aber Gott macht Unwahrscheinliches. Und ich bin mir sicher, dass er auch jetzt noch Unwahrscheinliches macht. In unserem Leben, in unserer Gemeinde, durch unser Leben und durch unsere Gemeinde. Gott macht Beeindruckendes und Gott macht Unwahrscheinliches. Aber manchmal reicht das nicht aus. Und daher ist es gut, dass das noch nicht alles ist, was Gott macht. Denn auch jetzt noch macht Gott sogar Unmögliches. Lasst uns zu unserer ursprünglichen Geschichte zurückkehren. Als Jesu Freund Lazarus krank wurde, da informierten seine Schwestern Jesus davon. Wie wir bereits gesehen haben, baten sie Jesus nicht wirklich zu kommen. Nach ihrer Reaktion zu urteilen, hatten sie es aber erwartet, dass er kommen würde. Und nicht nur das, sie hatten eigentlich auch erwartet, dass er ihren Bruder heilen würde. So viel geht aus Marthas Worten in Johannes 11, Vers 21 hervor, in denen Martha ja zu Jesus sagte: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Nun, das ist ziemlich viel verlangt, oder? Also ich meine, stellt euch mal vor, euch würde man das sagen. Wärst du da gewesen, wäre der nicht gestorben. Aber bei Jesus ist sowas berechtigt. Bei Jesus ist das berechtigt, denn Martha kannte Jesus. Und Martha wusste auch, was Gott beispielsweise mit Gideon und David gemacht hatte. Genau genommen sagte sie daher so etwas wie: Wenn du hier gewesen wärst, hättest du das Beeindruckende tun können, wie Gott bei Gideon. Du hättest sogar das Unwahrscheinliche tun können, wie Gott bei David. Du hättest unseren Bruder heilen können, aber du warst nicht hier und jetzt ist Lazarus tot. Bei solchen Erwartungen und im Wissen um Jesu Liebe zu Lazarus sollte man meinen, dass er sich beeilt hätte, um zu den Schwestern zu kommen und um das Beeindruckende zu tun und Lazarus zu heilen. Oder wenn ihm klar war, dass er es nicht rechtzeitig schaffen würde, hätte er doch das Unwahrscheinliche tun können. Er hätte Lazarus ja auch einfach aus der Ferne heilen können. Hat doch in Matthäus 8, Vers 5 bis 13 beim Knecht des Hauptmanns von Kapernaum auch geklappt. Dann müsste das doch bei Lazarus auch gehen, sollte man meinen. Jesus hätte sich beeilen müssen oder er hätte anders helfen können. Aber hört auf das, was geschah. Johannes 11, Vers 5 und 6. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Ich weiß nicht wirklich, warum Jesus 2 Tage gewartet hat. Und ich werde jetzt auch nicht so tun, als wüsste ich es. Was wir aber wissen ist, als Jesus diese Nachricht hörte, war sein Freund wohl bereits tot und bereit, beerdigt zu werden. Und als Jesus dann schließlich doch noch nach Bethanien kam, da war es zu spät. Zu spät für etwas Beeindruckendes und auch zu spät für etwas Unwahrscheinliches. Denn Lazarus lag jetzt bereits seit 4 Tagen im Grab. Und obwohl es so aussieht, als hätte Martha Jesus getadelt, weil er nicht früher da war, richtete sie schließlich diese hoffnungsvollen Worte an ihn, die wir vorhin schon gehört haben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Oder anders ausgedrückt, es ist noch nicht zu spät, denn selbst jetzt kannst du noch ein Wunder vollbringen. Könntest du das? Könntest du diese Art des Glaubens an Gott ausdrücken, während du im Grab deines Bruders stehst? Könntest du auf Gott vertrauen, obwohl eine Lösung unmöglich erscheint? Martha vertraute Jesus, ganz egal, was er auch tun würde. Sie vertraute darauf, dass er Lazarus wieder auferwecken könne. Aber sie würde ihm auch vertrauen, wenn er es nicht täte. Martha sagte gewissermaßen: Auch jetzt glaube ich, dass du alles tun kannst. Und ich vertraue dir unabhängig davon, was du tust oder was du nicht tust. Und das Beste ist, das hier war noch nicht das Ende der Geschichte. Denn Jesus ging zum Grab und wir können die weiteren Ereignisse in Johannes 11 ab Vers 41 nachlesen. Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Ungefähr 5 Tage lang war Lazarus tot. 4 Tage lang lag er im Grab. Aber trotzdem wurde er wieder zum Leben erweckt. Das ist beeindruckend. Das ist unwahrscheinlich. Aber letztlich ist es auch einfach unmöglich. Sowas geht nicht. Tote werden nicht wieder lebendig. Das kann einfach nicht sein. Sowas geht nicht. Aber es ist passiert. Es ist die Realität dessen, was der Engel Gabriel in Lukas 1, Vers 37 meinte, als er zu Maria sagte: Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Jesus brachte es auf den Punkt, als er in Lukas 18, Vers 27 sagte, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Oder in Markus 9, Vers 23, wo Jesus deutlich machte, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Für Gott ist nichts unmöglich. Egal ob beeindruckend, unwahrscheinlich oder unmöglich. Gott kann sowas. Gott macht sowas. Und Gott macht auch heute noch Unmögliches. Glaubst du das? Traust du Gott zu, Beeindruckendes, Unwahrscheinliches und Unmögliches zu machen? Dann folge dem Ratschlag von König David, der in Psalm 37, Vers 5 geschrieben hat, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Gib dein ganzes Leben, alles, was dich beschäftigt, belastet und bedrückt, Gott ab. Und lass ihn Unmögliches machen. Hör auf das, was Salomo in Sprüche 3, Vers 5 und 6 geschrieben hat. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Ganz egal, ob dein Verstand etwas für beeindruckend, unwahrscheinlich oder unmöglich hält, verlass dich auf Gott. Von ganzem Herzen, vertrau ihm dein Leben an, denn Gott kann Unmögliches möglich machen, weil bei ihm nichts unmöglich ist. Auch jetzt noch. Amen.